Wir beobachten alles von Schlafstörungen, von psychosomatischen Erkrankungen, also Magen-Darm-Beschwerden, Bauchschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen, bis hin zu Depressionen, depressiven Verstimmungen, posttraumatischen Belastungsstörungen in manchen Fällen, wenn es sehr, sehr massiv ist. Da gibt es eben auch Menschen, die dann eben auch suizidal werden. Und das, aber eben diese Suizidgefahr, wissen wir aus Statistiken, besteht vor allen Dingen eben leider bei Kindern und Jugendlichen. Ne? Also bei Jugendlichen so im Alter 13, 14, weil die da eben besonders vulnerabel sind, weil das noch eine Phase ist, wo die sich ganz schwer dann auch davon abgrenzen können, sich ganz schwer davon distanzieren können, weil das auch noch eine Phase ist, wo die sich ja noch selber finden. Und da sehen wir eigentlich sozusagen die gravierendsten Auswirkungen.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen zu Kopfsalat. Mein Name ist und bleibt bis auf Weiteres Sven Häusler und wir sprechen heute über Hass im Netz und Cybermobbing. Und ihr ahnt es schon, ich habe Unterstützung. Sie ist 1982 geboren, sie ist Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin und war lange Journalistin bei RTL und NDR. Anschließend arbeitete sie für eine NGO. Mit HateAid baute sie 2018 die erste bundesweite Anlaufstelle in Deutschland mit auf, die Betroffene von digitalem Hass rechtlich und psychologisch unterstützt. Sie sagt, Hass im Netz bedroht die Meinungsfreiheit und damit unsere Demokratie. Mit HateAid wollen wir den Menschen ihre Würde im Netz zurückgeben. Und damit herzlich willkommen, Annalena von Hodenberg.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne.
Annalena, hast du uns ein schönes Highlight mitgebracht, was dir in der letzten Woche begegnet ist?
Ja, das habe ich mitgebracht. Wir haben letzte Woche eine neue Kampagne gestartet und zwar einen großen Grundsatzprozess gegen die größte Suchmaschine der Welt, nämlich gegen Google. Und das Highlight war, dass wir schon nach 3 Tagen 15.000 Unterschriften in unserer Petition, die wir dazu gemacht haben, hatten. Und für uns als so kleine NGO und auch nicht so reichweitenstark war das einfach richtig, richtig krass. Und das war nachdem der vielen Arbeit und 1,5 Jahren einfach Arbeiten auch an diesem Fall und das vorzubereiten, hat mich das richtig glücklich gemacht. Das war mein Highlight der Woche.
Oh, das verstehe ich, weil da fließt ja eine Menge Energie rein, eine Menge Aufwand und wenn man dann merkt, oh, es kommt bei den Menschen an und kommen gute Rückmeldungen, dann ist es natürlich eine schöne Befriedigung.
Total. Und es ist einfach auch total viel Herzblut, so auf ganz vielen Ebenen. Also einerseits, wir machen, also diese Klage, die unterstützen wir eben für eine betroffene Frau, die eben über 1,5 Jahre ihre geklauten und danach auch so manipulierten Nacktbilder und Nacktvideos bei Google immer wieder in der Liste mit ihrem Klarnamen gefunden hat. Und wir unterstützen eben seit 1,5 Jahren und jetzt ist eben dieser Schritt auch vor Gericht zu gehen und zu sagen, wir wollen, dass sich das ändert, dass das einfach nicht mehr sein darf und dass niemand mehr durch diese Hölle gehen muss, durch die sie auch gegangen ist, bei der wir sie auch begleitet haben. Und zu sehen, dass das eben auch auf so viel Resonanz stößt, dass Menschen das unterstützen, dass das verbreitet wird. Und das eben auch so für sie zu machen, aber eben auch für alle anderen, die auch betroffen sind. Wir haben so viele andere Frauen, vor allen Dingen auch in der Beratung, die davon betroffen sind. Das gibt so in Zeiten, wo man so oft denkt, ach, ne, irgendwie wird alles immer düsterer, gibt mir das auch irgendwie Mut und Kraft und hat mir irgendwie auch so einen richtigen Push letzte Woche gegeben, wo ich dachte, ja, ist doch, man kann was ändern und es gibt eben irgendwie noch diese Power und Energie, auch Dinge zu drehen.
Oh, wie gut, dass du diese positive Energie hast. Wir hatten es im Vorgespräch kurz, dass ich meinte, so, oh, die Entwicklungen sind schneller als die Menschen und man räumt so hinterher gefühlt. Umso wichtiger, dass es euch gibt, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen und umso wichtiger, dass Menschen wie du da die Zuversicht behalten. Bevor wir da weiter drüber reden, ich schiebe ganz kurz mein Highlight ein. Es ist auch ganz unspektakulär. Mehrere Tage ohne Instagram. Und ich kann euch sagen, es ist nichts passiert. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe keine Folgeschäden. Ganz im Gegenteil. Das war gut. Ich kann's empfehlen. Die Dinge geschehen genauso wie sonst auch. Ich habe auch nicht den Dopamin-Kick vermisst. Es ging auch ohne. Also, kann man mal machen.
Und was war das Positive? Also, wofür hattest du mehr Zeit? Was hast du dann gemacht?
Naja, also ich habe wirklich nicht so eine riesige Screentime und trotzdem finde ich mich immer wieder in der Situation wieder, da ich das Gefühl habe, boah, das waren jetzt gerade hier verschenkte 20 Minuten.
Ja.
So, das war einfach nur für kurze Momente, kurze Impulse, aber nichts Nachhaltiges. Und diese verschenkte Zeit, da tut es mir leid drum. Also in der Zeit hätte ich lieber in den Himmel gucken sollen.
So. Ja, klar.
Insofern, das war das Positive. Ach, guck mal, es geht, wenn man die Disziplin aufbringt und es entgeht einem in den meisten Fällen nichts, würde ich sagen. Und ob ich jetzt die allerneuesten Nachrichten irgendwie in dem Moment irgendwie habe oder morgens im Radio höre.
Genau, das sind halt diese Dinge, wo man wird damit einfach so beschallt die ganze Zeit. Auch mit Dingen, die man eigentlich in dem Moment ja gar nicht ändern kann. Ob man die jetzt eine Stunde vorher oder eine Stunde später erfährt, die einen aber nur die ganze Zeit so aktivieren, ne? Und so auch in so einer konstanten Spannung irgendwie auch lassen. Und davon dazu sagen, okay, ich möchte mich da aktiv, davon will ich mich aktiv distanzieren und ich will das auch aktiv steuern, wann ich das sehen kann und wann nicht. Das hat, glaube ich, auch was ganz Befreiendes dann.
Ja, total. Und ich hatte gerade mehrere Gespräche zum Thema Stress geführt und was Stressoren sind und unter was für einer Dauerbelastung wir da stehen. Und wenn man die mal identifiziert, dann kann man natürlich auch Maßnahmen ergreifen, das zu reduzieren. Annalena, was hat denn dich dazu bewegt, HateAid mitzugründen? Gab's einen Impuls oder war das ein Prozess? Wie ist denn das?
Ja, also das war schon ein Prozess. Wir haben damals, genau, es ging dann, das war 2015, 2016 ging das eigentlich los. Ich war ja vorher Journalistin und bin dann eben zu einer NGO gewechselt und wir haben eben überlegt, okay, was können wir eigentlich machen gegen den wachsenden Rechtsextremismus? Warum ist der eigentlich auch so erfolgreich? Und es war meine Aufgabe eben so zu identifizieren, okay, was könnte irgendwie ein Feld sein, in dem man irgendwie tätig werden könnte. Und so bin ich eben auf diesen ganzen Online-Bereich gekommen und auf diese ganz gezielten Hasskampagnen, die gegen Menschen, die sich eben in diesem Land für Demokratie engagieren, gegen PolitikerInnen, gegen marginalisierte Gruppen, zu bestimmten Themen wie Migration, wie Feminismus, auf die bin ich dann gestoßen. Und es gab 2016 so die allererste, es war auf All Places bei Facebook, war ich da eingeladen zu sein. Das war echt, das kann man heute, denk mal, was für eine Ironie des Schicksals eigentlich. Genau, Facebook hat damals noch ganz viel mit Zivilgesellschaft zusammengearbeitet, was ja jetzt Meta ja gar nicht mehr macht und auch Fact-Checking jetzt abschafft und alles Mögliche. Aber damals war das eben noch anders und da haben sie eine Extremismuswissenschaftlerin eingeladen, Julia Ebner, die ist heute auch die Geschäftsführerin hier in Deutschland des ISD, des Institute for Strategic Dialogue. Das ist eine ganz tolle Frau und Pionierin, die damals eben sich in rechtsextreme Gruppen auch so eingeschleust hat. Im Islamismus erst und dann eben im Rechtsextremismus. Und die hatte sich so in diese allererste große deutsche Gruppe eingeschleust. 7000 Personen zur Höchstzeit, Reconquista Germanica hieß die. Mhm. Und die hat dann erzählt, wie die organisiert waren. Die alle ganz viele Fake-Accounts, mindestens 5 Fake-Accounts hatten. Dass die sehr militärisch zur gleichen Zeit auf Profile von Personen gegangen sind, diese Personen so lange angegriffen haben, beleidigt haben, private Informationen gesucht haben, um die Leute stillzukriegen mit ihren Positionen. Und ne, also so lange zu behaken, so persönlich zu werden wie möglich, vor aller Öffentlichkeit, eben in den sozialen Medien, um die Leute richtig platt zu machen. Und wie erfolgreich das war. Und dass die eben auch gar nicht alle aus Deutschland kamen, diese 7000 AktivistInnen, sondern zum Teil, als sie das dann analysiert kamen, da welche aus Ungarn, aus England, ne, die haben sich einfach dann da im Internet getroffen. Das Internet hat nämlich auch diese Leute verbunden und haben dann da gemeinsam eben agiert. Und dann eben das Zweite, was diese Gruppe eben gemacht hat, ist zu versuchen, eben so rechtsextreme Narrative zu setzen. Also Dinge, die man zu der Zeit gesagt hat, die noch nicht so sagbar waren eigentlich in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, immer wieder zu sagen, um sie zu normalisieren. Mhm. Und ich glaube, wir können 10 Jahre später konstatieren, das hat sehr gut geklappt. Beides hat sehr gut geklappt. Viele Menschen haben sich aus öffentlichen Räumen zurückgezogen. Da gibt es so viele Beispiele. Die jüngsten Beispiele vom letzten Jahr ist das ja, die stellvertretende Parlamentspräsidentin in Deutschland, Yvonne Marquas, und ihr Mann Marco Wanderwitz, der sich ja als eine der größten Stimmen für ein AfD-Verbot ausgesprochen hat, beide gesagt haben, sie treten nicht mehr zur Bundestagswahl an, weil das die Angriffe einfach zu hart geworden sind. Also man sieht die Stimmen, die verstummen. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel aus der Politik jetzt mal, aber das ist ja auch aus ganz anderen Bereichen. JournalistInnen, AktivistInnen, die sagen, sie machen ihren Aktivismus nicht mehr, weil ihnen das zu viel geworden ist. Genau, und das habe ich damals, da war das ja noch in den Kinderschuhen. Und die Julia Ebner hat damals eben gezeigt, dass das ein Playbook ist, was eben von der Alt-Right-Bewegung kam, also was im ersten Trump-Wahlkampf schon benutzt wurde, was in England benutzt wurde. Und du hast das ja am Anfang gesagt, ich bin Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin. Und als Kommunikationswissenschaftlerin habe ich mir gedacht, also wenn hier sich so 7000 Hanseln treffen und schon das irgendwie schaffen.
Ja.
Und das hat damals auch wirklich Effekte, zum Beispiel auf Twitter hat es sehr viele Effekte gehabt. Die waren dann auch in den letzten 2 Wochen vor der Bundestagswahl mit 3 Hashtags in den Top 20 Trending Topics die ganze Zeit. Also das hat wirklich den öffentlichen Diskurs ganz massiv mitgeprägt und eben auch ja rechtsextreme Narrative befördert. Da habe ich gedacht, wie das diese 7000 Leute schaffen, wie ist das denn, wenn die sich mal richtig organisieren, wenn da richtig viele sind? Und das konnte man in den Jahren danach beobachten, was dann passiert ist. Ich glaube, da sind wir heute, in dieser Realität sind wir heute angekommen. Und ich muss sagen, das hat mir eine wahnsinnige Angst gemacht. Und dann kam nach der Julia ein Vortrag von Dorothee Scholz aus Potsdam, einer Psychologin, die eben genau diese Betroffenen, diese Menschen, die dann eben betroffen waren von diesen digitalen Angriffen, die betreut hat und die nochmal psychologisch auch aufgedröselt hat, was das mit den Menschen macht, weil zu dieser Zeit war es eben noch so, dass alle gesagt haben, Mensch, das passiert doch nur im Internet, da machst du einfach, da löscht du deinen Facebook-Account oder komm, ne, das ist doch eigentlich gar nicht richtig, das ist doch hier so eine andere Welt und so. Und die Frau Scholz hat nochmal sehr, sehr klar deutlich gemacht, wie eben die menschliche Psyche nicht zwischen dieser analogen Gewalterfahrung und dieser digitalen Gewalterfahrung unterscheiden kann und warum das eben die digitale Erfahrung aber wirklich ganz reale Auswirkungen dann auf die betroffenen Personen hat. Ja, und dann bin ich weggefahren da und dann bin ich damals, ich war ja damals bei Campact, bin ich zu meinem damaligen Chef gefahren und habe gesagt, ich weiß jetzt, woran wir arbeiten müssen. Mhm. Und aus diesem Spirit heraus ist dann eben Hate Aid entstanden.
Wow, dann gab es ja wirklich diesen augenöffnenden Moment sozusagen, wo du erkannt hast, oh, da kommt was richtig Großes auf uns als Gesellschaft zu.
Genau, und das hat mir das war wirklich für mich, und ich habe das damals, war ich da so rausgegangen und dachte, das ist mit die größte Gefahr für unsere Demokratie. Und das war auch so aus so einer historischen Brille, ne? Also zu sagen, es gibt jetzt hier ein neues Kommunikationsmittel und es ist noch unreguliert. Das heißt, es ist erstmal da und Leute nutzen das erstmal für richtig tolle Sachen. Nämlich damit eben Menschen eine Stimme bekommen, die vorher vielleicht keine Stimme hatten. Wir sitzen hier und nutzen eben die sozialen Medien, um einen Podcast zu machen. Da wären früher immer, ich komme aus dem Journalismus, Gatekeeper gewesen, die gesagt hätten, du kommst ins Programm und du kommst eben nicht ins Programm. Und plötzlich kamen auch ganz viele Leute ins Programm, die vorher einfach nicht ins Programm kommen. Und das ist ja erstmal toll,
ja,
dass die ihre eigenen Inhalte produzieren können. Und gleichzeitig eben wurden sie aber auch für ganz andere Zwecke genutzt. Und das ist historisch bei der Einführung von so Kommunikationsrevolutionen, beim Buchdruck, beim Radio, ist das am Anfang immer so gewesen. Du hast ein neues Kommunikationsmittel und das kann eben, bevor wir als Gesellschaft sagen, wir wollen, dass das so und so und so, wir wollen die Gefahren sozusagen eindämmen oder das identifizieren wir als Gefahren und die möchten wir gerne eindämmen, kann es eben für beide Seiten genutzt werden. Ich gebe jetzt mal das Beispiel, das Radio, von dem Jürgen Habermas gesagt hat, es wird uns alle demokratisieren, weil alle können Sender und Empfänger sein. Und das war auch so.
Mhm.
Und die Nazis haben es als Propagandamittel genommen und den Volksempfänger in jeden Haushalt gestellt. Und das ist mir da so klar geworden, ne? Und mit dem Volksempfänger eben auch ihre ganze Propagandamaschine sozusagen angeschmissen. Und da dachte ich, okay, das hat wirklich so eine Strahlkraft. Das kann so groß werden und eben wirklich auch unsere Gesellschaft kippen. Und viele haben damals noch zu mir gesagt, Mensch, haben das nicht ernst genommen, fanden das irgendwie auch ein bisschen irre. Und ich sage das heute nach wie vor, dass das so ist. Und heute stellt das auch niemand mehr in Frage. Also heute ist das wirklich Common Sense, dass eben aus diesem digitalen Raum diese organisierten Kampagnen tatsächlich gerade auch unsere Demokratien erodieren.
Ja, wenn ich jetzt, also ich weiß, dass es sehr umfangreich ist, was ihr bei Hate Aid macht. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der euch nicht kennt, So, kannst du das umschreiben und vielleicht auch in der Entwicklung, weil ihr seid damals angetreten und wahrscheinlich ist das Thema immer, immer größer geworden und ihr habt immer mehr Bereiche entdeckt, wo ihr dachtet, okay, da müssen wir auch hin, da müssen wir auch rein. Kannst du das so ein bisschen umreißen? Wie habt ihr angefangen und wo steht ihr heute?
Total. Also genau so war das. Wir waren so richtig, man steht ja dann wie so eine Schlange vor dem Kaninchen vor der Schlange und denkt sich, wo fange ich jetzt hier eigentlich an? So ein Riesenproblem.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, okay, wir fangen einfach da an, bei den Menschen, die wir sozusagen vor uns haben, nämlich bei den Betroffenen. Wir unterstützen erstmal die. Weil das Ziel der anderen ist ja, die aus diesem digitalen Raum, auch aus dem öffentlichen Raum einfach rauszudrängen, die stumm zu machen. Das heißt, wir sind zu denen gegangen und haben gesagt, was braucht ihr eigentlich, damit ihr nicht stumm werdet?
Mhm.
Und die haben gesagt, wir brauchen Beratung, wir brauchen emotionale Unterstützung, wir brauchen Sicherheitsunterstützung, wir brauchen Unterstützung mit Melderegistersperren, wir brauchen, dass ihr unsere AnwältInnen bezahlt, damit wir vor Gericht gehen können, wir brauchen rechtssichere Screenshots, wir brauchen irgendwie Unterstützung bei der Polizei, weil da werden wir nach Hause geschickt. Und dann haben wir gesagt, wir haben das alles gesammelt und dann haben wir die erste bundesweite deutsche Beratungsstelle aufgemacht. Wir haben damals so ein bisschen gesagt, wir sind so wie der weiße Ring für Leute, die im Internet betroffen sind. Und wir haben bis heute, das ist auch unser größtes Team, 6.000 Personen beraten bei uns in der Beratung. Und was wir eben gemacht haben, ist nicht nur eben, wir haben nicht nur PsychologInnen und SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen, die beraten und Sicherheitspersonen, sondern eben auch, wir sind Prozesskostenfinanzierer. Das heißt, wir finanzieren eben auch Zivilprozesse, wenn Menschen sich einen Anwalt nehmen müssen, weil sie beleidigt werden, weil sie verleumdet werden und eben vor Gericht gehen und um Schadensersatz klagen. Dann unterstützen wir die eben auch in geeigneten Fällen. Da haben wir so einen Fonds, den wir da vorhalten. Und und so haben wir angefangen. Und wir dachten halt am Anfang, wenn jetzt nur es mehr Strafverfolgung stattfindet, wenn jetzt eben das Internet nicht so wie der Wilde Westen ist, weil die Polizei war da nicht, die hat das auch nicht ernst genommen, Staatsanwaltschaft, die dachten, ach, das ist jetzt hier eine Beleidigung im Internet, ich habe ja noch 3 Raubüberfälle, was belästigen Sie mich hier mit sowas? Mhm. Ne? Also das war diese gesellschaftliche Dimension, die war ja vielen Leuten noch überhaupt nicht klar, was das eben mit auch Menschen macht und damit auch mit unserer Gesellschaft. Und wir dachten, ach, wenn dann mehr Strafverfolgung stattfindet, dann ist das Problem gelöst. Und wir haben aber dann schnell gemerkt, als eben mehr Strafverfolgung stattfand, als wir auch sehr erfolgreich wurden, damit auch Sicherheitsbehörden zu überzeugen, dass sie sich da engagieren müssen, PolitikerInnen zu überzeugen, dass sie eben neue Gesetze machen müssen, dass das nicht reicht.
Mhm.
Sondern dass eigentlich am Ende auch die großen Plattformen stehen. Ich glaube, das sehen wir heute, ist aktueller denn je, die eben durch ihre Algorithmen, durch ihr Geschäftsmodell eben genau Hass, Gewalt, Lügen, Desinformation pushen, weil das eben viral geht, weil die Leute das klicken. Und solange das so ist da eben ist, egal ist, was mit dem Kinder- und Jugendschutz ist, egal ist, was mit unseren Grundrechten ist, egal ist, was es für Auswirkungen auf unsere Wahlen hat, auf geschlechtsspezifische Gewalt, solange denen das egal ist, kann man das Problem sozusagen nicht in den Griff kriegen. Und dann haben wir angefangen, eben auch mitzuarbeiten und uns zu engagieren im Bereich Plattformregulierung. Das läuft in Brüssel. Da wird eben die Gesetzgebung gemacht, wie eben Plattformen mit bestimmten Risiken, die ich jetzt gerade auch schon genannt habe, umgehen müssen. Und da sind wir vor 3 Jahren, haben wir dann eben auch ein Büro in Brüssel aufgemacht und engagieren uns eben seitdem in der Kommission, im Europäischen Parlament, in den ganzen Gremien für sichere Plattformen. Und zwar Plattformen, die am liebsten schon in ihrem Design sicher sind, also ne, die schon sozusagen sicher auf den Markt kommen,
mhm.
So wie alle Produkte, die wir ja sonst auch konsumieren. Und so hat sich eben so unsere ganze Reichweite verändert. Und eine Sache, die noch dazu gekommen ist, ist, dass wir haben diese Prozesskostenfinanzierung von Zivilprozessen von Anfang an gemacht und wir hatten immer schon diese rechtliche auch Expertise und diesen rechtlichen Schwerpunkt. Und irgendwann haben wir Sachen gesehen, die waren eben vor Gericht noch nie geklärt.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, dann ne, und dann ist es halt so, verklagt jetzt diese eine Nutzerin den großen Konzern Google oder den großen Konzern Meta mit den teuersten Anwälten, die haben, über Jahre, wo es noch gar keine Entscheidung gibt. Das heißt, sie muss wahrscheinlich bis zum höchsten Gericht gehen. Wer macht das? Das macht einfach keiner. Und das wissen die Plattformen natürlich auch. Und deswegen gibt es eben in ganz vielen Sachen gar keine Grundsatzentscheidung, wo es eigentlich Entscheidungen geben könnte, die für uns als Nutzerinnen total wichtig wären, ne? Die auch unsere Rechte schützen würden. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das.
Mhm.
Dann unterstützen wir eben diese Personen, diesen Weg zu gehen durch alle Instanzen, um eben wirklich Grundsatzurteile zu erwirken. Und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Wir haben eine Klage gegen Meta, eine Klage gegen Twitter, jetzt haben wir eine Klage gegen Google. Und ich sag mal so, es läuft ganz gut. Es dauert, aber es läuft gut.
Wahnsinn. Erstmal, Annalena, großen Respekt dafür, weil du hattest diesen Erkenntnisgewinn, du hast gesehen, so, okay, da kommt diese große Sache und hast dann nicht gesagt, na, da muss jetzt mal die Politik agieren. Oder hast natürlich auch gesagt, aber es nicht dabei belassen oder ihr habt es nicht dabei belassen zu sagen, so, oh, das kann nicht sein, da muss jetzt mal die Politik aktiv werden. Und das ist ehrlich gesagt auch eine kleine Parallele hier zu Freunde fürs Leben. Also auch da wurde ein Missstand entdeckt und man hat gesagt, okay, das kann ja nicht sein, wieso guckt da keiner hin? Bevor wir aber drauf warten, bis sich jemand drum kümmert, kümmern wir uns selber drum, so ein Thema zu in die Welt zu tragen, in die Gesellschaft zu tragen. Also erstmal das wirklich, wow, diese Kraft aufzubringen und auch die Mittel irgendwo aufzutreiben, um das alles umzusetzen. Also wenn ihr sagt, dass ihr da zur Seite steht bei den Prozesskosten, dieses Geld muss ja auch irgendwo herkommen, das muss man auch akquirieren, Funding von finanziellen Mitteln und total, so weiter, das ist Wahnsinn. Wenn wir jetzt schauen auf, was ist denn das, die Themen, die euch da am meisten begegnen? Weil jetzt hast du schon ein Beispiel gebracht von einem Politikerinnenpaar, die sich zurückgezogen haben. Das ist natürlich schon ein großes Thema und zeigt auch die Gefahr für die Demokratie auf. Leute engagieren sich weniger, Leute erheben weniger ihre Stimme, weil sie Gefahr laufen, dafür halt eben selber in Gefahr gebracht zu werden und bedroht zu werden. Was ist denn das, was euch am meisten begegnet? Was sind die meisten Fälle oder kann man das so überhaupt sagen?
Also man kann sagen, was du eben sagst, ne, da drüber steht eben diese Angst, wenn man seine Meinung sagt, dann eben wirklich ein persönliches Risiko einzugehen. Mhm. Und das sollte in einem Rechtsstaat und auch in einer Demokratie einfach nicht sein. Und die Fälle, die wir sehen, sind total unterschiedlich. Also die Phänomene verändern sich auch mit den Jahren. Es kommen auch zum Beispiel neue Gewaltphänomene hinzu, aber so der absolute Klassiker ist die Beleidigung natürlich. Ne? Also bei Frauen ist es ganz oft die sexualisierte Beleidigung. Mhm. Das kannst du dir ja denken. Dann Verleumdung, also dass Lügen über Leute erzählt werden, um eben den Ruf zu schädigen. Und im Netz ist es eben so, dass sowas verbreitet sich schnell und man kriegt es auch ganz schlecht wieder raus. Das heißt, für die Betroffenen ist das dann, ein neuer Arbeitgeber googelt dich dann irgendwie ein paar Jahre später und findet dann doch nochmal diese Verleumdung und denkt sich dann, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber besser dann den nicht, weil da habe ich ja was Komisches gelesen im Internet, was da über den verbreitet wird. Also das sind so zwei Sachen. Und dann haben wir eben in diesem sehr invasiven Bereich Vergewaltigungsandrohungen, ist ein großes Thema für Frauen, auch sehr explizit, sehr sexualisiert, sehr gewaltvoll. Dann Morddrohungen, Androhungen von körperlicher Gewalt. So, das ist dieser ganze Bereich Hate Speech. Und dann gibt es andere Phänomene, die so, ja, wo man erstmal sagen würde, das ist jetzt gar kein Hate Speech, sondern das ist eben wirklich so dieser ganz breite Gewaltbegriff. Zum Beispiel, es werden ganz oft persönliche Daten von den Personen gesucht, um die unter Druck zu setzen. Das heißt, die Privatadresse, die private Telefonnummer. Das wird dann veröffentlicht. Dann fährt vielleicht auch jemand mal analog hin, macht ein Foto vom Klingelschild, der Name der Schule der Kinder, weil man da vielleicht in der Pflegschaft ist. Und dann hat man das bei Google gefunden und dann wird das eben veröffentlicht. Und dann ist das, also da kommt man so, man versucht sehr in diesen Nahbereich irgendwie reinzukommen. Dann so bei Frauen, Spyware auf dem Handy, ne, dass man eben gucken kann, was schreibt die, wo hält die sich auf, vom Ex-Partner. Das ist so ein Bereich eher so häusliche Gewalt, aber vielleicht auch vom Ex-Kollegen. Bildbasierte digitale Gewalt, das ist jetzt ein richtig krasses Thema geworden, seit wir eben die Entwicklung mit KI haben. Also bildbasierte digitale Gewalt bedeutet, man photoshoppt meinen Kopf zum Beispiel in ein Porno-Video oder in ein Nacktfoto. Irgendwelche sexualisierten Inhalte. Und das war vor ein paar Jahren noch total schwierig, das zu machen. Man brauchte ganz viele Bilder und man musste das dann trainieren und so. Man brauchte technisches Verständnis. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass man Apps hat, die man runterladen kann, sogenannte Nudify-Apps und so Face-Swap-Apps, wo man wirklich mit 3 Klicks innerhalb von ein paar Minuten ein Hardcore-Porno-Video, das wirklich auch echt aussieht, mit einem Instagram-Bild von einer Person füttern kann. Und dann ist das da.
Krass.
Und dann kann man das hochladen. Und wenn das einmal hochgeladen ist, dann kriegt das ganze Ding ein Eigenleben. Und mit diesen Nudify-Apps ist das ähnlich. Da hat man auch ein Bild dann von einer Person und dann lässt man das durch die KI laufen und dann ist die plötzlich nackt, die Person. Und auch das dann einmal wieder hochgeladen, das kriegt man fast gar nicht mehr raus. Und das ist, das ist kinderleicht. Und das sage ich auch nicht nur so, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es gab in Spanien letztes Jahr einen großen Fall, wo eben 14-jährige Jungs das auf ihrem Handy hatten und von ihren Mitschülerinnen die Instagram-Bilder genommen haben und eben dann solches Material veröffentlicht haben. Und das Problem ist, dass wir ganz oft davon nicht hören, weil das eben für die Betroffenen, für die Mädchen dann mit so einer großen Scham auch verbunden war. Die haben die dann auch erpresst. Ne, ich veröffentliche das, wenn du nicht und so. Und jetzt, ne, das ist natürlich mit großer Scham verbunden, auch wenn natürlich eigentlich die da ihnen auch ganz offensichtlich ein Unrecht geschieht. Und das wäre auch fast nicht rausgekommen, aber eine Mutter hat es dann über Instagram öffentlich gemacht. Die hatte so einen ganz reichweitenstarken Instagram-Account. Und die hat eben schon das gesagt, was ja Frau Pellicot in Frankreich später gesagt hat. Ihr müsst euch nicht schämen, ihr betroffenen Mädchen, sondern die müssen sich schämen, die das eben erstellen. Und da gab es einen Aufschrei in Spanien. Man hatte auch gar keine Gesetzgebung. Wie geht man damit jetzt um? Was macht man da? Das ist alles noch völlig ungeregelt. Diese Produkte kommen auf den Markt. Wir sind gesetzlich, rechtlich überhaupt nicht darauf vorbereitet und kriegen jetzt erstmal sozusagen so ein Eigenleben. Und das erleben wir jetzt sehr, sehr viel bei uns in der Beratung. Ja, dann werden falsche E-Mail-Adressen gemacht und werden Sachen verschickt. Stalking, ne, Cybermobbing ist ein großes Thema. Also Leute wirklich zu traktieren. Das ist auch vor allen Dingen auch bei Kindern und Jugendlichen ein großes Thema. Ja, also das ist so eine ganz breite Bandbreite an gewaltvollen Sachen, die wir da sehen, gewaltvollen Phänomenen.
Bei dem Umfang, den das Ganze hat, letztlich ist potenziell jeder Opfer, oder? In der Gesellschaft. Also natürlich kann man sagen, marginalisierte Gruppen, Frauen, Menschen, die sich für ein Thema lautstark äußern und so weiter. Aber letztlich ist es so, dass jeder potenziell, da kann es keinen mehr geben, der sagt, ja nee, aber ey, mir passiert ja sowas nicht.
Richtig. Und das ist, also das sage ich auch immer, es gibt Leute, die trifft es halt sicher, aber es kann jede Person treffen. Mhm. Und zwar, also wirklich unerwartet. Man äußert sich vielleicht irgendwie zu einem Thema, man macht irgendwie, keine Ahnung, dass dann plötzlich ein Reizthema wird oder man wird falsch verstanden oder, keine Ahnung, irgendjemand hat einen auf dem Kieker und schmeißt das dann in irgendeine Telegram-Gruppe und plötzlich wird man irgendwie angegriffen. Also es kann wirklich jede Person treffen. Und ich finde, was aber noch wichtiger ist, ist, dass wir alle, uns alle auch die Auswirkungen davon treffen. Also dieser Effekt, dass wir sehen, was anderen Personen passiert. Also ich sehe, dass du dich zum Beispiel, da ist rassistischer Kommentar und du äußerst dich dazu, stehst da ein, sagst, du findest das nicht in Ordnung und plötzlich kriegst du einen riesen Shitstorm. Dann denke ich mir, okay, zum Thema Rassismus äußere ich mich im Netz lieber nicht, weil sonst kriege ich am Ende auch noch diesen Shitstorm. Und das ist eben der Effekt, den das sozusagen auf alle macht, die eben zugucken, ne? Die eben dann auch sagen, okay, wir verändern auch unser Verhalten, weil wir eben nicht in diese gleiche Situation kommen wollen. Das sehen wir viel so auch im Bereich Feminismus, Migration, dass Leute sagen, das sind Themen, zu denen will ich mich einfach gar nicht mehr äußern, weil ich bei anderen gesehen habe, was denen passiert, wenn sie das tun. Mhm. Und das möchte ich nicht, dass mir das passiert. Und ich finde das auch verständlich, ich finde das nicht verwerflich, weil niemand möchte in so eine Gefahrensituation kommen. JournalistInnen, die sagen, wir wollen zu bestimmten Themen nicht mehr berichten, weil wir dann so massiv angegriffen werden. Also das beeinflusst tatsächlich auch die Berichterstattung in diesem Land. Und ich glaube, das ist so das, was wir uns klar machen müssen. Es kann uns alle treffen, als wirklich dann direkt Betroffene, aber es betrifft uns alle schon jetzt, als diejenigen, die das eben sehen und ganz unterbewusst, ganz menschlich, aber eigentlich fatal für unsere Gesellschaft und unseren öffentlichen Diskurs dann eben auch unser Verhalten anpassen.
Ja, das was du beschreibst, habe ich genau so erlebt. Das ist der Grund, weshalb ich auf Facebook nicht mehr aktiv bin. Und nach langer Zeit genau dieser Ambivalenz, also einerseits das Gefühl, ich möchte diesen Raum gar nicht den anderen Stimmen überlassen, ich möchte dagegen halten, und gleichzeitig, wie viel will ich mir das antun? Also und was kriegt man da? Und du sagst es, du hast ein völliges Verständnis für Menschen, die sagen, nee, ich will mein Leben lieber mit positiven Dingen verbringen, wobei es ja was Positives ist, seine Stimme für Gerechtigkeit zu erheben oder für seine Überzeugung. Was macht man daraus?
Also wir haben am Ende gesagt, genau, die Leute kommen in die Beratung, Menschen wie du, die eben genau das erlebt haben. Und dann guckt man eben, wie gehen die damit um? Gibt es noch Möglichkeiten? Einige gehen dann von den Plattformen, das ist völlig, auch völlig in Ordnung, zu sagen, ich priorisiere jetzt hier meine psychische Gesundheit. Andere sagen, nee, ich will weiter dagegen halten, das ist mir wichtig. Andere sagen, ich muss das, weil das ist mein Beruf. Ich bin zum Beispiel Journalistin oder ich bin Influencerin. Ich kann nicht von der Plattform runter, weil damit verdiene ich mein Geld. Mhm. Das heißt, wie kann man sozusagen im Einzelfall dann die Leute auch ganz individuell, das ist eine ganz individuelle Sache, wie kann man die dann eben bei welchen Schritt auch immer sie gehen, unterstützen? So, das ist unser Beratungsansatz. Für uns ist wichtig, wir wollen die Leute immer ermutigen, auch anzuzeigen, damit es eben Konsequenzen für die TäterInnen gibt. Und ich glaube, das macht schon deutlich, das ist nichts, was Einzelpersonen lösen können. Das ist nichts, was, wenn da jetzt organisierte rechtsextreme Kampagnen sind, ne, wenn da auch Bots sind, wenn die Algorithmen das nochmal verstärken, diesen Hass, diese Gewalt der Plattform, dann ist das nichts, wogegen wir jetzt als Einzelpersonen hier irgendwie ankommen. Sondern wir müssen an die Plattform ran. Wir müssen verhindern, dass eben man direkt, wenn man irgendwie zu irgendeinem Thema was postet, dann damit Gewalt und Hass überschüttet wird.
Ja.
Ne? Also wir müssen dahin kommen, dass wir wieder Plattformen haben, wo ja wir uns streiten können, auch hart streiten können, wo wir in Dialog kommen können, wo wir konstruktiv diskutieren können, also wo wir wieder auf so ein Level kommen, anstatt dass wir einfach sagen, okay, bestimmte Themen schweigen wir aus oder bestimmte Personen nutzen diese Plattform nicht mehr und wir erlauben, dass die eben dominiert werden von denen, die am lautesten schreien und am meisten Gewalt ausüben.
Ja, okay, das heißt, es gibt die rechtliche Situation, also man fragt sich natürlich auch, wieso können so eine Apps überhaupt veröffentlicht werden, wo ich Köpfe auf Körper setzen kann und etc. Es gibt die Bewusstmachung in der Gesellschaft, dass allen klar werden muss, so auch wenn ich eventuell im Moment nicht direkt betroffen bin, dann hat es jetzt schon massive gesellschaftliche Auswirkungen. Und ihr leistet die individuelle Beratung, so ganz konkret, was kannst du tun? Jetzt ist es ja so, dass Studien auch zeigen, dass das Opfer von Cybermobbing, dass die ein erhöhtes Risiko von psychischen Erkrankungen haben. Was natürlich hier beim Verein auch unser Thema ist. Was begegnet euch da so?
Also, das ist immer eine individuelle Sache und kommt auch auf die Massivität der Angriffe an. Und dann steigert sich das. Aber genau, wir beobachten alles von Schlafstörungen, von psychosomatischen Erkrankungen, also Magen-Darm-Beschwerden, Bauchschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen, bis hin zu Depressionen, depressiven Verstimmungen, posttraumatischen Belastungsstörungen in manchen Fällen, wenn es sehr, sehr massiv ist. Das ist so. Zum Beispiel diese Klientin, die ich angesprochen habe ganz am Anfang, die seit anderthalb Jahren ihre Nacktbilder da mit ihrem Klarnamen bei Google findet, die hat eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist völlig klar. Die ist, die musste umziehen, die hat ihren Freundeskreis gewechselt, die hat ihren Arbeitsplatz gewechselt. Das hat massive Auswirkungen gehabt. Ich habe Betroffene auch in der Beratung, ich habe eine Betroffene, die ist dreimal hintereinander ihre Wohnadresse veröffentlicht worden. Also sie ist dreimal umgezogen und jedes Mal wieder haben sie irgendwie ihre Adresse rausgefunden. Und dreimal umzuziehen wegen sowas, das macht was mit den Leuten. Und da gibt es eben auch Menschen, die dann eben auch suizidal werden. Und das, aber eben diese Suizidgefahr, wissen wir aus Statistiken, besteht vor allen Dingen eben leider bei Kindern und Jugendlichen. Ne? Also bei Jugendlichen so im Alter 13, 14, weil die da eben besonders vulnerabel sind, weil das noch eine Phase ist, wo die sich ganz schwer dann auch davon abgrenzen können, sich ganz schwer davon distanzieren können, weil das auch noch eine Phase ist, wo die sich ja noch selber finden. Und da sehen wir eigentlich sozusagen die gravierendsten Auswirkungen. Mhm. Ja.
Und es findet vermutlich, schätze ich jetzt mal, häufig ohne die Kenntnis der Eltern statt. Ne? Auch wieder, hat sicherlich viel mit Schamgefühl wieder zu tun.
Natürlich.
Oder das Gefühl von, da bin ich auch selber mit für verantwortlich oder irgendwas.
Genau. Also das ist, weißt du, das ist ja, wenn wir uns jetzt an unsere Schulzeit erinnern, die Leute, die gemobbt wurden, die waren ja auch alleine, ne? Die analog gemobbt wurden. Und die sind auch ganz oft erst ganz lange alleine gelitten, bis sie sich dann irgendwie versucht haben, die Situation aufzulösen. Und wie auch immer sie dann aufgelöst haben. Und hier ist es eben so, ist es eben ganz, ganz ähnlich. Ne? Die leiden erstmal ganz lange alleine. die sind dann eben in diesen Chats drin, die werden da drangsaliert. Und dann, genau, und ganz oft haben die das Gefühl, eben, sie sind selber schuld, sie müssen das irgendwie aushalten. Oftmals, die Elterngeneration ist eben nicht mit dem Internet, mit sozialen Medien aufgewachsen. Das heißt, da, ne, also unsere Eltern haben zu uns gesagt, hier nichts von Fremden, pass auf das, aber alles aus einer eigenen Erfahrung. Und in diesem Fall gibt es eben diese eigene Erfahrung bei vielen Eltern. Wir sind jetzt gerade in diesem Generationswechsel, ne, wo das eben noch nicht so ist. Und das macht es natürlich nochmal schwerer, weil Eltern dann auch weniger sensibilisiert sind oft dafür. Und weil die Kinder eben in diesen wirklich immer noch nicht kindersicheren Räumen die ganze Zeit sind. Und da eben potenziell ihnen ja eben nicht nur Mobbing passieren kann, sondern Cyber-Grooming ist ja auch ein riesengroßes Thema, dass plötzlich in irgendwelchen Gaming-Chats dann irgendwelche Pädophile da unterwegs sind und sich da an die Kinder ranmachen und sich da mit einer falschen Identität irgendwie ausgeben und so. Und wir ja auch sehen, dass zum Beispiel kinderpornografisches Material, das ist so ein Shift gegeben hat in Studien, dass ganz viel Material eben von den Kindern plötzlich selbst erstellt wurde, weil sie eben so gegroomt wurden. Ne? Oder wir haben ja jetzt auch in der letzten Zeit, kamen ja auch mehrere Fälle, wo eben Kinder auch so lange manipuliert wurden. Es gab diesen Fall aus Hamburg, wo der ja dann so in so Kummer-Hotlines irgendwie reingegangen ist und da eben die Kinder, die ganz vulnerablen Kinder sich geschnappt hat und die dann dazu gebracht hat, sich selbst zu verletzen und so. Also ne, das sind nicht sichere Räume, in die unsere Kinder da jetzt irgendwie reinkommen. Und das ist vielen Eltern überhaupt nicht klar. Und da passieren dann eben Sachen. Und für die Kinder, die sind überfordert damit, die sprechen dann erstmal nicht darüber. Und dann fällt es erst auf, wenn wirklich so diese psychischen Auswirkungen, die emotionalen Auswirkungen dann wirklich auch schon sehr gravierend werden.
Mhm. Das heißt, es ist ein hohes Gut, einen guten Kontakt zum Kind zu haben und ein Vertrauensverhältnis, dass da überhaupt die Grundlage dafür da ist, dass Dinge thematisiert werden, würde ich sagen. Also ich muss auch sagen, dass ich es erschreckend häufig höre von Eltern, die Beschwerde darüber, wie viel Zeit das Kind in sozialen Medien am Screen verbringt. Und wenn ich dann nachfrage, womit denn? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Game. Okay. Was denn für ein Spiel? Ja, keine Ahnung, interessiert mich doch nicht. Also ich glaube, es ist halt häufig auch, dass es so, das ist ein Riesenproblem, aber eigentlich ist zu identifizieren, ist zu analysieren und dann vielleicht anzugehen, dann auch schon wieder eine zu hohe Hürde ist. Was ich auch nicht jedem vorwerfen möchte, jeder hat seine eigenen Ressourcen und auch Zeitressourcen, sich darum zu kümmern und so. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich die wichtigste Grundlage, die Türen offen zu halten und vielleicht trotz Schamgefühl bei Betroffenen zu sagen, so, hey, du kannst damit auch zu mir kommen. Also jetzt als Schutzbefohlener sozusagen.
Genau, ich glaube, also die Hürden sind hoch, gerade weil eben die Eltern selber nicht in diesen Bereichen aufgewachsen sind. Das heißt, man muss sich selber da irgendwie rein, man muss wirklich Zeit und Ressourcen investieren, um zu gucken, wo sind die Kinder da überhaupt, was machen die da, was kann denen da passieren, man muss sich einlesen. Es gibt Materialien für Eltern, zum Beispiel, kann ich jetzt auch hier sagen, bei ClickSafe oder bei YouPort, da kann man nachgucken. Aber auch da muss man erstmal wieder Zeit investieren, sich das durchlesen. Ne? Also das ist so, und dann gibt es viele Eltern, die einfach diese Ressourcen nicht haben. Die haben die nicht. Die sind vielleicht alleinerziehend, die haben einen harten Job, die kommen abends nach Hause, da machen die vielleicht noch Hausaufgaben mit den Kindern und das war's. Ne? Und dann sich dann noch dahin zu setzen, sich da reinzulesen, sich da noch drum zu kümmern, da sind manchmal einfach nicht die Ressourcen da. Und eigentlich müsste es so sein, dass eben die Plattformen sicher sind, dass wir einen ganz klaren Kinder- und Jugendschutz auch der umgesetzt wird haben in diesen Räumen, weil es kann auch nicht sein, dass die ganze Verantwortung bei den Eltern liegt. Ja. Die kann nicht bei den Eltern liegen und deswegen kann man den Eltern auch nur ganz begrenzt einen Vorwurf machen. Und ich glaube, was man Eltern mitgeben kann, so dieses Bare Minimum, was ist so das Minimum, was ich machen kann, ist genau das, was du sagst, nämlich immer wieder in den Kontakt mit den Kindern treten und sagen, du kannst mit allem zu mir kommen. Du musst dich für nichts schämen und auch zu sagen, das sind gefährliche Räume, da können dir Sachen passieren, die eben gefährlich sind, die dich erschrecken, die dir Angst machen, komm damit zu mir. Und also diese Tür irgendwie offen zu lassen, damit Eltern trotzdem dann immer noch, damit sie dann an dieser Stelle eben einschreiten können.
Ja. Ich glaube tatsächlich, um das glaubwürdig sagen zu können, bedarf es dann aber auch so ein bisschen Expertise. Ne? Also ich glaube, das ist aus der Kinder- und Jugendlichen Sicht auch oft so, ja, Papa, ja, Mama, als wenn du wüsstest, wovon du sprichst. Ja. Ne? Also ich glaube, dann ist es auch gut, wenn man da so ein bisschen was drüber weiß. Aber okay, verstanden, was du sagst. Wie, Wie ist denn die Situation konkret? Also wie gehe ich denn vor, egal jetzt in welchem Alter, wenn ich betroffen bin, wenn ich da Opfer werde, dokumentiere ich das, mache ich Screenshots? Ist es inzwischen so, werde ich ernst genommen, wenn ich damit zur Polizei gehe?
Also es hat sich viel getan und ich muss auch ein bisschen stolz sagen, haben wir auch unseren kleinen Beitrag zu geleistet, dass eben auch Sicherheitsbehörden da jetzt viel, viel offener sind. Es gibt spezialisierte Staatsanwaltschaften in den Bundesländern. Es gibt Meldestellen, wo man eben solche Sachen auch melden kann, die das dann auch an die Polizei weiterleiten. Aber ja, man kann damit zur Polizei gehen und man kann es auch zum Beispiel online, auf der Online-Wache, kann man es einfach auch sehr, sehr unkompliziert melden. Ja, was macht man? Kommt ganz drauf an. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man erstmal in sich reinhört, wo stehe ich eigentlich gerade, was habe ich für Ressourcen. Wenn ich gerade das Gefühl habe, das überwältigt mich gerade sehr, das trifft mich wie ein Faustschlag ins Gesicht, da sind irgendwie gerade 20 Hasskommentare oder ein schlimmes Bild von mir oder eine Verleumdung und das ist wirklich so, ich fühle mich paralysiert und kann damit jetzt gerade nicht umgehen, dann sollte man sich nicht hinsetzen und jeden Kommentar einzeln lesen und screenshotten und so, sondern dann lieber erstmal Unterstützung suchen im nahen Umfeld, bei der Familie, darüber oder Freunden oder wie auch immer, so Menschen, die man liebt, zu denen zu gehen und mit denen erstmal diesen emotionalen Support zu suchen und dann zu gucken, dass man sich Hilfe sucht, dass man die bittet, kannst du für mich die Sachen screenshotten? Mhm. Kannst du das mit mir zusammen bei der Polizei anzeigen? Sodass ich mich selber nicht da ganz alleine in dieser Situation, auch mit diesen, in dieser Situation, wo ich ja erstmal auch im Schock bin, was macht ja was erstmal mit mir, mich dem nicht alleine aussetze. Und wenn ich sage, das habe ich jetzt gerade nicht oder ich will mich da vielleicht niemandem anvertrauen oder so, das möchte das nicht, dann zu einer Beratungsstelle, zum Beispiel zu uns. Mhm. Kommen, uns anschreiben, wir haben ein Kontaktformular auf der Webseite, wir haben einen Chat, also man kann es auf unterschiedliche, per Telefon, man kann es auf unterschiedliche Art und Weise erreichen, Termin in der Beratung machen, kann man über so ein Beratungstool auf unserer Webseite und dann unterstützen wir einmal bei der emotionalen Stabilisierung, um einfach erstmal wieder zu sagen, so, ich komme jetzt erstmal hier ins Handeln, ich ordne das erstmal ein, ich finde Ressourcen, wie ich irgendwie gut psychisch damit umgehen kann, wie ich das gut für mich auch verarbeiten kann. Und wir unterstützen eben auch bei den rechtssicheren Screenshots. Wir unterstützen dabei, das bei der Polizei anzuzeigen. Wenn das notwendig ist, dann unterstützen wir auch mit eben Prozesskostenfinanzierung. Also das ist wichtig. Nicht es einfach stehen lassen, nicht es einfach nur löschen lassen, sondern sich selber und auch den Vorfall ernst nehmen und es auch nicht runterspielen und auch nicht versuchen, es zu verdrängen, weil es kommt wieder. Das sehe ich in der Beratung. Wenn man sich darum nicht sofort kümmert, es holt einen wieder ein. Es ist etwas, was man vielleicht dann ins Unterbewusste verdrängt, aber es kommt wieder. Es kommt wieder mit einer Angst. Es ist eine nicht verarbeitete Emotion. Das heißt, sich ernst nehmen, sich sagen, mir ist jetzt hier gerade psychische Gewalt passiert, damit setze ich mich jetzt einmal auseinander. Und zwar gucke ich eben, wie ist für mich irgendwie der richtige Weg. Und dabei können wir eben als Beratungsstelle begleiten. Und dann, was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn es ein illegaler Inhalt ist, anzeigen. Das ist total wichtig, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, damit TäterInnen sehen, das geht hier einfach nicht. Das ist ein Schritt gegen Normalisierung auch von Gewalt. Das ist für die Betroffenen auch eine Form von Gerechtigkeit zu bekommen und allen auch zu zeigen, das, was mir hier passiert ist, da sagt auch ein Gericht, dass das nicht in Ordnung ist. Oder eine Polizei, also Behörden sagen auch, dass es nicht in Ordnung ist. Und es ist wichtig für die Statistik, damit wir das Problem sichtbar machen. Damit wir zeigen, guckt mal, wie viele Menschen sind betroffen, liebe Politik, liebe Sicherheitsbehörden. Ihr müsst hier handeln, ihr müsst mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Das ist ein wichtiges Thema.
Annalena, man merkt so sehr, wie lange du das schon machst. Und es ist wirklich toll. Vielen Dank, weil es ist so klare Anweisung und sich selber ernst nehmen, finde ich echt einen sehr, sehr wichtigen Satz. Also das ist man sich selber und seiner Gesundheit ein Stück weit auch schuldig. Also zu sagen, ich kümmere mich darum und genau wie du sagst, also es kommt zurück. So, und dann sehen wir in allen psychischen Bereichen, also was für Belastungen unterschätzt werden und wie groß die Auswirkungen sind, die man dann irgendwie auch gerne mal leicht abtut. So. Das ist auch echt eine ganz schön krasse Verantwortung, die eure Mitarbeitenden da haben. Da wenden sich Menschen an euch, die sehr vulnerabel sind. Wo bekommen denn wiederum eure Menschen Unterstützung, um damit klarzukommen? Ich meine, das sind ja Geschichten und Ereignisse, oder wenn ich das auch tagtäglich vor mir habe, wenn das Gegenstand meiner Arbeit ist, das trage ich in mein Leben hinein und in meinen Schlaf und alles. Wie schützt ihr oder wie schützen eure Mitarbeitenden sich, dass es zu einer Belastung wird?
Genau, das ist total wichtig, weil genau, es ist wichtig, dieser Verantwortung gerecht zu werden, und dafür müssen Mitarbeitende gut mit diesen Inhalten umgehen können und auch für sich selber immer wieder gucken, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Was hat das jetzt eigentlich gerade mit mir gemacht, was ich da gehört habe? Das sind ja zum Teil wirklich, jede Person hat ja so auch Dinge, wo sie unterschiedliche Triggerpunkte hat. Jede Person hat vielleicht auch ein Thema, was sie besonders triggert, was sie besonders mitnimmt, was sie besonders, genau. Und was wir machen, ist erstmal einmal gucken, ganz oft können ja die SozialpädagogInnen und die PsychologInnen, die in der Beratung arbeiten, die kommen schon, die sagen schon, das ist ein Thema, was mich triggert, dann versucht man das eben einer anderen Person zu geben. Ne? Also erstmal so auch thematisch Dinge eben aufzuteilen, die eben in die Beratung reinkommen, das ist das eine. Und das andere ist Supervision von Anfang an. Und da gibt es für alle Beratenden die Möglichkeit, beziehungsweise auch eigentlich die Pflicht, regelmäßig in die Supervision zu gehen und das zu besprechen. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und wir machen kollegiale Fallberatung auch, wo dann die Beratenden eben ihre Inhalte mit in die kollegiale Fallberatung bringen. Und wir reden miteinander. Also wenn es eben gerade eine sehr belastende Situation ist, für eine Person zu beraten, dann zieht man die eben eine Zeit lang raus und entlastet die wieder. Und bei allen beratenden Personen ist es auch so, dass sie nicht nur beraten, sondern dass sie auch immer andere Dinge tun, damit das eben nicht nur, damit das zwar einen wichtigen Raum einnimmt ihrer Tätigkeit, aber sie eben auch andere Orte haben, wo sie eben andere Dinge machen können. Und was wir auch gesehen haben, was für die Beratenden wichtig ist, ist auch nochmal zu gucken, also auch diesen Schritt aus der Beratung rauszumachen und zu sagen, wir dokumentieren zum Beispiel die Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Beratung, und bereiten die so auf, dass wir schon Materialien zum Beispiel für die Prävention haben. Mhm. Na, und dann geht ja so diese Selbstwirksamkeit aus, ich habe eine Person beraten und gut durch diese Situation geholfen, hinzu, ich mache nochmal was sozusagen, um in der Prävention Menschen schon darauf vorzubereiten, wie sie eben mit sowas umgehen können. Ich gebe diese Erfahrung, die ich jetzt in diesen Einzelberatungen gemacht habe, nochmal weiter und mache das nochmal viel mehr Menschen zugänglich. Und das ist eben auch was wir machen. Und viele Beratende geben auch Workshops, zum Beispiel für NGOs, für Sicherheitsbehörden, für Unternehmen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, und schulen eben PolitikerInnen und schulen eben JournalistInnen, Menschen darin, Social Media Teams darin, gut sich auf solche Situationen vorzubereiten und auch gut damit umzugehen. Und das gibt auch nochmal so eine Selbstwirksamkeit neben eben dieser konkreten Beratungsarbeit.
Ja, und total schlau, den Erkenntnisgewinn aus der Beratung zu nutzen, um halt eben präventiv tätig zu sein und das da reinzugeben. Wenn ich nochmal den Blick auf das Gesamtgesellschaftliche werfe und sage, ich beobachte da etwas und ich bin gar nicht selber direkt betroffen und ich bin vielleicht nicht mal verwandt oder befreundet mit dem, was da vor sich geht, kann ich da trotzdem auch auf eine Art Verantwortung übernehmen, mich engagieren? Oder vielleicht einfach auch ganz konkret in so einer Situation, wenn es online eben geschieht, auch kommentieren? Oder was empfiehlst du da?
Ich sage immer, dass das ja so ist. Als ich bin ja so als Kind, ich bin in den 80ern geboren, aber Kind der 90er, da gab es ja diese großen Kampagnen, diese Plakatkampagnen zu Zivilcourage. Ne? Zeig Courage, zeig Zivilcourage. Und da ist ja auch dieser Begriff so geprägt worden. Ne? Und das ist eigentlich das, was wir auch im digitalen Raum brauchen und was wir auch leisten können. Und jeder auch sozusagen nach seinen Ressourcen und Kapazitäten. Aber das können wir tun. Wenn wir sehen, eine Person wird angegriffen, dann entweder so eine DM zu schreiben oder direkt zu kommentieren und zu sagen, hey, ich sehe, dass du hier angegriffen wirst. Das ist super, dass du hier trotzdem deine Meinung gesagt hast. Oder lass dich nicht einschüchtern. Also einfach nicht da mit den Hatern irgendwie diskutieren, sondern direkt die Person, die gerade da im Fadenkreuz steht, die sich nämlich so fühlt, als würde sie vor der ganzen Welt, als wären alle gegen sie und würde vor der ganzen Welt sozusagen da erniedrigt, der da öffentlich Mut zuzusprechen, der öffentlich Unterstützung zuzusprechen. Das ist etwas, was die Betroffenen bei uns in der Beratung sagen, was für sie den Unterschied macht. Den Unterschied auch, wie sie selber dann auch was es auch für eine psychische Auswirkung hat, wenn sie so einen Gewaltangriff haben. Das macht einen riesen Unterschied. Und das ist ja für uns, für dich und mich und alle, die jetzt zuhören, ist das eine Sache von einer Minute, da mal so einen kleinen Kommentar zu schreiben. Das kostet uns ja eigentlich nichts. Ne? Und es macht aber dann für die Person, die betroffen ist, so einen krassen Unterschied. Und deswegen, da kann ich einfach alle nur auffordern, das zu machen. Und was man natürlich noch machen kann, ist, man kann es anzeigen bei der Polizei. Das kann jede Person machen. Mhm. Und auch wenn man sich nicht sicher ist, ob das eine Straftat ist, das guckt sich dann jemand dort an, im Zweifelsfall eine Staatsanwaltschaft, und die sagt dann eben, ob das eine Straftat ist oder nicht. Und wenn es nicht ist, dann wird es direkt eingestellt. Und wenn es eine ist, ist es gut, weil das ist dann was die betroffene Person nicht machen muss. Ja, weil für die ist das ja auch eine Riesenarbeit, dann eben diese ganzen Sachen anzuzeigen. Man kann es melden bei der Plattform, dass es gelöscht wird, dass die Inhalte gelöscht werden. Das kann ich auch nur empfehlen, das zu machen. Genau, und gibt es eben die Möglichkeit, nicht nur, also 40% der Deutschen sind gar nicht auf den Plattformen aktiv, die konsumieren nur, ne, die schauen eben nur. Und die sind sozusagen so diese Zuschauenden, die zugucken zwischen denen, die irgendwie relativ laut sind. Und dieses Potenzial zu heben und zu sagen, nee, ich bin auch Bürgerin in diesem digitalen Raum und ich konsumiere da nicht nur, sondern wenn ich sehe, da passiert eine Straftat, so wie wenn ich jetzt ins Einkaufszentrum gehe und da wird jemand angegriffen, dann gehe ich da vielleicht nicht hin und schmeiße mich dazwischen, aber ich rufe vielleicht die Polizei. Mhm. Oder ich sage dem Betreiber von dem Einkaufszentrum Bescheid, hier gucken Sie mal, was hier bei Ihnen passiert. Also ich tue etwas. Und genauso auch Bürgerin zu sein im digitalen Raum und zu sagen, wenn ich etwas sehe, dann handle ich auch.
Klingt eigentlich gar nicht so schwer. Also auch die Herleitung so aus dem analogen Raum finde ich sehr gut. Und wirklich toller Hinweis, dieses der Beistand. Gar nicht dagegen halten, weil dann hast du halt irgendwie, dann holt dann noch jemand 10 Freunde. Und also gar nicht in diese Diskussion zu gehen, sondern den Leuten beizustehen. Im Hip-Hop würde man sagen, ich bin dein Rücken.
Genau.
So, das gefällt mir sehr, sehr gut, diesen Beistand. Ich mache es ganz, manchmal habe ich schon mal erzählt, dass ich Leuten schreibe, deren Arbeit ich schätze. So, also vielleicht die einen Film gemacht haben, die Musik machen oder so. Und dass ich so den halt einfach eine Zeile schreibe, so, wow, hat mich total berührt, habe das gesehen, gehört, was auch immer. Und die das wissen lasse, weil ich das aus eigener Erfahrung weiß, wie toll das ist, wenn man weiß, dass das eigene Schaffen halt irgendwie auch ankommt bei Menschen. Aber das nochmal auf diesen Bereich zu beziehen und auf Opfer zu schauen und dem beizustehen, finde ich einen total tollen Hinweis. Wahnsinnig konstruktiv, die Arbeit, die ihr da leistet. So großen Dank, Annalena, dafür. Und an der Stelle auch an alle, ne, das kommt alles nicht aus dem Nichts. Das muss von irgendwas bezahlt werden. Und ihr seid nicht, keine Ahnung, eine Institution, die Steuergelder erhält oder so. Hier ein konkreter Aufruf. Also nicht nur Freunde fürs Leben finanzieren ihre Arbeit durch Spenden, sondern auch ihr tut das.
Genau, ein bisschen Steuergeld bekommen wir tatsächlich. Also wir bekommen für die betroffene Beratung aus dem Bundesjustizministerium, dem Familienministerium jedes Jahr eine Unterstützung. Die ist aber auch jedes Jahr wieder auf der Kippe. Mhm. Also um die müssen wir jedes Jahr wieder bangen. Und die ganze restliche Arbeit, das ist nur irgendwie, keine Ahnung, 25% der Ausgaben, die wir haben. Und der ganze Rest finanziert sich aus Spenden, finanziert sich durch Menschen, die wie euch, die ihr jetzt zuhört, die einfach sagen, das ist wichtig, ich möchte das unterstützen und ich kann was geben und ich gebe ihnen das, was ich kann. Und und da sind wir sehr dankbar und das sind wir auch darauf angewiesen, dass Menschen was tun.
Ja, das fällt manchmal so unter den Tisch. Also wie gesagt, das erleben wir bei Freunde fürs Leben auch und es sieht dann halt alles so professionell aus. Das ist ja jetzt sieht nicht aus wie ein Ortsverein, die Plakate selber malen und so. Und dann denken Menschen schnell, die machen das halt und das kommt irgendwo her. Aber auch da sind alle gefragt, das zu unterstützen. Ich möchte dir für noch was danken, nämlich du bist erkältet und nimmst dir trotzdem die Zeit, und du bist eng getaktet, das weiß ich, und du nimmst dir trotzdem die Zeit, hier 60 Minuten lang nochmal von euch zu berichten. Vielen Dank auch dafür.
Ist mir eine große Freude. Und es ist mir wirklich eine große Freude.
Toll. Annalena, du hörst gerne Musik, habe ich gehört.
Total.
Wir haben eine Kopfsalat-Playlist Magst du da einen Song beisteuern?
Ja, ich habe ja einige Jahre in Argentinien gelebt und ich liebe argentinische Musik, das hat mich sehr geprägt. Lateinamerika hat mich insgesamt sehr geprägt, aber vor allen Dingen Argentinien. Und im Moment höre ich total gerne einen argentinischen Sänger, der heißt Emmanuel Orvilleur. Und das Lied, was ich beitragen möchte zu eurer Playlist, ist Chamame. Ruf mich an.
Ruf mich an. Okay. Und was macht der mit dir?
Ach, der ist so leicht. Der gibt mir so ein ganz leichtes Gefühl, so was ganz, der trägt mich so irgendwie auf leichten Füßen durch den Tag und macht mir einfach gute Laune.
Cool. Das kann Musik echt gut und verrückterweise inzwischen auf Knopfdruck. Also man, es ist so, so leicht erreichbar. Toll. Ich habe auch einen Song, den ich draufpacke. Ich darf auch jedes Mal irgendwie einen Song draufpacken. The Clash. Wer mich kennt, weiß, dass das für mich die Band ist, die mich damals zum Musikmachen gebracht hat, die für mich einfach sehr, sehr wichtig ist. Und die haben einen Song, einen sehr frühen Song, und der heißt Hate and War. Hass und Krieg. Und der wird von Mick Jones gesungen, ausnahmsweise nicht von Joe Strummer, der eigentlich so der Hauptsänger war. Und der erinnert vielleicht ein bisschen daran, dass Destruktivität kein neues Phänomen ist und auch nicht nur durch Social Media existiert, sondern dass es schon immer Menschen gebraucht hat, die dagegen halten und die sich dagegen erheben. Und das ist auch Gegenstand dieses Songs. Und ich mag was zitieren. I'm gonna stay in the city, even if the house fall down. I don't dream of a holiday when hate and war come around. Und noch eine schöne Stelle finde ich. I have the will to survive. I cheat if I can't win. If someone locks me out, I kick my way back in. Also es hat auch so eine positive Aggressivität, finde ich. So, wenn mich hier jemand raushalten will, dann sorge ich dafür, dass ich wieder reinkomme. Gibt auch ein paar Zeilen in dem Song, so, die ich jetzt nicht so unterschreiben würde, die mir ein bisschen zu weit gehen. Aber ja, in dem Sinne, also das fällt nicht denjenigen überlassen, die Destruktives vorhaben, sondern dagegenhalten.
Und weißt du, auch nicht in vorauseilendem Gehorsam. Also im Moment, das ist ja auch sowas, ne? Man denkt dann, oh Gott, was könnte jetzt mir passieren? Und ich mache lieber schon mal und ich halte mich lieber sozusagen bedeckt und ich mische mich nicht ein. Und, ne? Und das ist ja so das, was die ja auch wollen, diesen vorauseilenden Gehorsam direkt eben sozusagen das zu antizipieren. Und das eben nicht zu machen, das finde ich eben jetzt auch so cool in diesem Song von dem, was du gerade zitiert hast, zu sagen, nee, ich bleib da stehen.
Ja.
Ich bleib da erstmal stehen. Und wenn man mich rausdrängen will, dann komme ich wieder zurück. Und zu sagen, nee, ich lasse mich da jetzt nicht einfach so rausdrängen. Ich lasse mich nicht aus hier dieser Gesellschaft, die ich eigentlich liebe und die eigentlich so schön sein könnte, lasse ich mich einfach nicht rausdrängen. Und auch aus diesem Traum zu sagen, es kann doch eigentlich ein gutes Leben für alle geben. Und da lasse ich mich auch nicht rausdrängen.
Ja. Ein schöneres Schlusswort hätte es nicht gegeben. Uns bleibt nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.